Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein großer grüner Traktor mit einem Heuanhänger voll mit 20 Kerlen. Da fragt man sich, warum. Der ist heute Morgen an mir vorbeigefahren. Anke, was schätzt du?
Vatertag.
So ist es, natürlich. Die Christen nennen ihn auch Christi Himmelfahrt, den Tag heute. Heute ist auch noch evangelischer Kirchentag, bei dem sich Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama in Berlin zusammen auf eine Bühne gesetzt haben. Wie das bei den rund 70.000 Besuchern da vor allem so bei den Leuten in unserem Alter angekommen ist, das so gegen 20 vor hier bei uns. Jetzt telefonieren wir aber erstmal mit Aki Bosse gleich, riesigster Braunschweig-Fan und nebenher Musiker. Kann man das so sagen? Ein bisschen frech, oder?
Ja, heute ist wahrscheinlich sein Hauptberuf Braunschweig-Fan.
Vor dem Relegationsspiel gegen Wolfsburg spricht er über die Aufstiegsambitionen seines Clubs, über Gänsehaut und über das Gebiss seines Großvaters. Redaktionskonferenz am Donnerstag mit dem Studios Anke van der Weyer.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Heute am ersten Relegationsspieltag in der Fußball-Bundesliga und für Bosse, grüß dich Aki Bosse.
Hallo Ralf, hey.
Für Bosse geht's heute um was? Wenn es gut ist, wird's passieren und weit, weit weg ist er nicht mehr. Der Traum vom Aufstieg seiner Mannschaft in die erste Fußball-Bundesliga. Bosse ist nämlich nicht nur Musiker, sondern auch ein verhinderter Fußballprofi und Fan von Eintracht Braunschweig. Und gleich um 20.30 Uhr ist das Hinspiel in der Relegation. VfL Wolfsburg kämpft gegen den Abstieg, Braunschweig um den Aufstieg. Beide Städte liegen sehr nah beieinander. Beide Mannschaften haben den gleichen Sponsor. Und nur für eine schlägt Bosses Herz. Du kommst gerade aus dem Urlaub wieder. Schaffst du es heute Abend noch ins Stadion?
Nee, mein größtes Problem ist, dass ich heute Abend ein Konzert spiele in Rostock. Wir bereiten uns immer einmal im Jahr mit so einem Clubkonzert auf die Sommerfest vor. Und das ist eben heute. Und es konnte ja keine Sau wissen, dass jetzt heute genau das irgendwie wahrscheinlich zweitwichtigste Spiel ist. Am Montag bin ich im Stadion. Heute bin ich um 20.30 Uhr genau auf der Bühne. Und habe aber einen Rechner schon mal so platziert, dass ich zwischendrin vielleicht mal ein bisschen gucken kann.
Das heißt, du schielst dann während der Performance rüber auf den Laptop?
Ja, genau. Also andere haben ja dann den Teleprompter, ne? Wenn sie die Texte vergessen. Und ich habe da heute offenbar eine kleine Bude stehen, wo ich zumindest so ein bisschen gucken kann. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Also ich bin heute eben nur so halb dabei. Aber so ist es dann eben manchmal. Genau.
Du hast mal gesagt, du warst schon das erste Mal im Braunschweig-Stadion. Da konntest du noch nicht mal Fahrrad fahren. Und du erinnerst dich vor allem an eine Geschichte rund um das Gebiss deines Opas. Erzählst du die uns?
Also mein Opa, es war doof für ihn, super für uns Kinder, der war eben Rollstuhlfahrer, ne? Also mein Opa hatte eben original immer nur ein Bein, seitdem ich ihn kenne. Und wir konnten damals eben entweder auf die Tatanbahn mit dem Rollstuhl, in Braunschweig gibt es ja immer noch diese große Tatanbahn, oder wir hatten eben Topplätze. Und wir haben eigentlich so familiär schon seit Jahren so Feststammplätze. Und es gibt eben diese eine Szenerie, dass mein Opa öfter mal sein Gebiss verloren hat, einmal eben im Stadion, weil er einen hinten auf den Kopf gekriegt hat beim Jubeln. Und genau, also da habe ich so einige prägende Kindheitserinnerungen. Sowieso als Kind ist ja alles so immer viel fetter und das bleibt ja dann einfach, ne? Also ja. so ein Stadion auch mit 25.000 Leuten, das war damals für mich schon der Wahnsinn.
Das ist so groß, ne? So wie wenn man sein altes Kinderzimmer von damals nochmal betritt und denkt, was, so klein war das? Das war doch so
groß.
Ja,
genau, so ist es. Ja. Ja, so ist es.
Letztes Mal hat es nur für ein Jahr erste Fußball-Bundesliga gereicht für Braunschweig. Wenn ihr es diesmal schafft, wollt ihr aber ein bisschen länger drin bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, dass die erste Liga okay wäre, aber auch die zweite. Ich mag die Mannschaft gerne, weil die sich irgendwie echt so langsam, stetig, mit natürlich nicht so viel Geld wie ganz, ganz viele andere haben, einfach weiterentwickelt. Und das ist alles auf so einem guten Weg. Und ich drücke denen heute die Daumen und ich finde auch gut, wenn Wolfsburg einfach absteigt, weil die haben das irgendwie wirklich definitiv verdient. Aber heul jetzt auch nicht rum, wenn das nochmal eine Saison zweite Liga bleibt, denn dann habe ich das Gefühl, dass sie dann wirklich aufsteigen. Und ich hoffe einfach, also weiß ich nicht, ich hoffe, da gehen nicht so viele Leute weg. Ich hoffe, es kommen ein paar gute dazu. Da gibt es ja so Mannschaften wie Mainz oder Augsburg oder so und auch Freiburg zum Beispiel, die das einfach super machen. Und das sollten dann schon die Vorbilder werden, dass man sich ein paar Jahre da hält.
Ja, und sowieso, also ob ihr jetzt in der zweiten bleibt oder in die erste geht, so richtig viel verändern wird sich wahrscheinlich nicht, ne? Thorsten Lieberknecht ist jetzt schon unglaubliche 9 Jahre Trainer bei Braunschweig.
Ja, also das ist irgendwie auch schon, also ich kann mich jetzt auch hier und da noch erinnern an so ein paar andere, aber eigentlich ist der Typ jetzt wirklich immer da, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da haben wir ganz schön Glück gehabt, ja.
Dein Tipp für heute Abend?
Ich glaube, weil wir spielen ja in Wolfsburg, ich glaube an 1-1 und glaube dann an so ein unfassbares Rückspiel in Braunschweig, Und da glaube ich, gewinnen wir. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube 3-1.
Ich wünsche dir auf jeden Fall gleich 20.30 Uhr ein tolles Konzert und die schönste Zeit.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
2 Euro bezahlen, 0 Euro dafür bekommen. Das klingt nach einem ziemlich dummen Geschäft, machen aber gerade richtig, richtig viele Leute. Es geht nämlich um einen, ja, 0-Euro-Schein, den die Europäische Zentralbank genehmigt hat. Anke, was soll das?
Ja, es gibt tatsächlich immer mal wieder Editionen von 0-Euro-Scheinen. Aktuell gibt es gerade wieder eine neue, nämlich zu Ehren von Martin Luther. Aktuell wird ja 500 Jahre Reformation gefeiert. Und auf diesem aktuellen 0-Euro-Schein, da ist Martin Luther drauf gedruckt und das Zitat: So viel Glauben du hast, so viel Lachen hast du. Mhm. Und dieser aktuelle Nuller, der hat eine Auflage von 10.000 und der hat auch tatsächlich alle Sicherheitsmerkmale, die auch normale Scheine haben, zum Beispiel Wasserzeichen, Hologramm. Also ne, der ist wirklich eigentlich ein echter Geldschein, hat aber eben gar keinen Wert, ist halt 0 Euro wert. Andere 0-Euro-Editionen, die haben zum Beispiel schon das Mozarthaus in Salzburg oder der Magdeburger Zoo schon mal einen Auftrag gegeben.
Der 0-Euro-Schein hat keinen echten finanziellen Wert, keinen Gegenwert, ist aber im Moment ein beliebtes Souvenir bei Fans von Martin Luther, könnte natürlich mehr wert werden, wenn dann irgendwann jemand 10 Euro für einen 0-Euro-Schein dafür bezahlen will. Wenn ihr Sammler seid, aktuell kann man den Schein bei www.gott.net für 2 Euro bestellen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Trump trifft EU-Vertreter, Trump trifft den neuen französischen Präsidenten Macron, Merkel trifft den türkischen Präsidenten Erdogan und die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten treffen sich auch noch gegenseitig in Brüssel. Da war heute einiges los. Damit wir bei so vielen Terminen irgendwie nicht den Blick fürs Wesentliche verlieren, ordnen wir das jetzt mit unserer Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel. Bettina, du hast für uns in Brüssel den Überblick. Was war aus deiner Sicht das Wichtigste heute an diesem voll bepackten Tag?
Ja, war viel los, in der Tat. Und da ich gerade zurückkomme von der Zeremonie der Einweihung eines Mauerteils und eines Trümmerteils aus dem World Trade Center aus New York, die sind ja eingeweiht worden jetzt an diesem neuen Hauptquartier der NATO, möchte ich vielleicht doch schon mal damit beginnen, mit den persönlichen Eindrücken, wie das war. Denn dort hat Trump die bisher einzige Ansprache und Rede dort gehalten und er klang doch relativ wenig versöhnlich und eher aggressiv nach dem Eindruck vieler hier und zumindest auch nach meinem eigenen Eindruck. Und er hat eben nochmal den Satz wiederholt, dass so viele Staaten der NATO den USA Geld schulden. Das hat er auch im Wahlkampf gesagt. Da hat die NATO immer gesagt, Moment mal, wir sind hier kein Bankkonto und es gibt hier keinen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Also er hat gesagt, die Staaten schulden uns Geld und 2% Verteidigungsausgaben, das sei ja überhaupt nur das Mindeste.
Okay, aber die NATO hat ja auch etwas beschließen wollen heute. Gab es Beschlüsse, welche?
Ja, es gab vor allen Dingen auf 2 Ebenen eine Verständigung. Ob das jetzt wirklich ein Papier heute wird, das wird man noch sehen. Mhm. Und da hat man, das war eigentlich der Eindruck, doch schon versucht, auch auf Trumps Forderungen so ein bisschen sich zuzubewegen. Man will sich nochmal darauf verständigen, auf das, was man schon in Wales gesagt hat, nämlich die Staaten zielen ab auf dieses Erreichen des 2%-Zieles und werden auch jährlich einen Plan vorlegen, wie weit sie denn gekommen sind. Und zweitens, die NATO hat eben beschlossen, dass nicht nur alle 28 Mitgliedstaaten, die daran beteiligt sind, sondern auch das Bündnis als solches jetzt eintritt in den Anti-IS-Kampf, in die von Amerika ja geführte Anti-IS-Koalition. Das war in Deutschland und Frankreich gerade etwas umstritten. Darauf hat man sich gestern Abend offenbar schon geeinigt. Das wird hier auch möglicherweise zur Papierform gebracht. Das werden wir sehen. So dass man auch den Eindruck hatte, also da bewegt sich doch auch ein bisschen was. Dieser Beitritt der NATO in diese Anti-IS-Koalition hat eben politische Gründe. Das ist ein starkes Signal, so sagte Stoltenberg. Und aber auch praktische Gründe, weil man eben dann auch NATO-Strukturen ganz bewusst eben nutzen kann. Das geht schon so seit einigen Tagen auch durch die Öffentlichkeit. Stoltenberg hat das gestern nochmal bestätigt und bekräftigt. Und da haben eigentlich in der NATO alle gesagt, das läuft ja in traditionell guten Bahnen und wir erwarten uns jetzt eigentlich auch so eine Bestätigung vom Artikel 5 durch den Präsidenten. Ich glaube, was man heute hier gehört hat, meine Vermutung, trifft diese Erwartungen nicht ganz.
Hm. Du hast eben schon von diesen Denkmälern gesprochen und der ersten Rede von Donald Trump dann direkt dort. Kannst du noch ein bisschen mehr zu diesen Denkmälern sagen und auch zur Stimmung generell momentan in der Stadt, weil immerhin ist Donald Trump da?
Ja, also wir sind natürlich hier komplett ausgelagert. Die NATO ist ja so ein bisschen außerhalb vom Zentrum Brüssels, ist ein großer Komplex und auf der gegenüberliegenden Straßenseite von dem alten Headquarter ist quasi das neue Headquarter. Und obwohl das quasi, also man zweimal lang hinfallen muss, um nur da zu sein, werden wir also mit einem Bus-Shuttle vom alten zum neuen und zurück transportiert. Also die Sicherheit ist extrem hoch, wie man sich vorstellen kann. Es gab wohl auch kleinere Protestveranstaltungen hier, von denen aber hier die Staats- und Regierungschefs hier garantiert nichts mitbekommen haben. Also dafür kann ich schon garantieren. Das Wetter spielte in jeder Hinsicht mit heute. Also alle haben schon gesagt, das ist wirklich das Kaiserwetter, als hätte sich sozusagen Trump, der immer gerne etwas monarchisch behandelt wird, das selber bestellt. Blauer Himmel, ein mildes Lüftchen. Also es war eigentlich alles perfekt. Und es war auch ein feierlicher Moment, wo eben auch zwei Staatschefs, also Merkel und Trump, die beide ja auch in einer Verbindung stehen zu diesen Memorials, die hier eingeweiht wurden. Merkel durch ihre persönliche Geschichte hat hinter der Mauer leben müssen. Trump lebt in New York. Dort haben die Anschläge stattgefunden. Und es hätte eigentlich das Potenzial gehabt, war so mein Eindruck, wirklich auch nochmal so eine, ja, so Frieden zu schaffen irgendwie. Und da hat Trump so ein bisschen die Suppe versalzen, würde ich mal sagen, indem er eben sehr anklagende Töne durchaus auch gewählt hat.
Deutschlandfunk Nova, Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein über den NATO-Gipfel.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Eine hohe Luftverschmutzung könnte auch unseren Schlaf stören. Diese These haben US-Forscher mit einer Untersuchung belegt. Dazu haben sie die Daten von mehr als 1800 Teilnehmern aus zwei Studien analysiert, die die Folgen von Luftverschmutzung für Lunge und Kreislauf untersuchen. Sie berechneten für jeden Teilnehmer die Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung in ihrer Wohngegend. Dann maßen sie mit Armbändern, wie unruhig die Menschen im Schlaf waren. Diese Daten werteten sie dann statistisch aus, nachdem sie Störfaktoren wie Alter oder Raucher-Nichtraucher rausgerechnet hatten. Dabei kam heraus, dass bei den Menschen mit der schlechtesten Luftqualität das Risiko für einen schlechten Schlaf um rund die Hälfte erhöht war. Die Forscher wollen jetzt noch weitere Faktoren untersuchen, zum Beispiel den Einfluss von weiteren Schadstoffen in der Luft oder von Verkehrslärm. Wer abnehmen will, der braucht vielleicht einfach nur das richtige Geschirr. Das dachte sich zumindest ein lettischer Grafikdesigner. Er hat einen Teller entworfen, der in der Mitte nicht glatt ist, sondern wellenförmig und leicht nach oben gewölbt. Dadurch passt weniger Essen drauf, sieht aber trotzdem nach mehr aus. Außerdem muss man Kartoffeln und Möhrchen erstmal aus den Rillen fischen, sodass das Essen länger dauert. Die gleiche Idee steckt hinter dem extra schweren Besteck des Designers. Gabelmesser und Löffel wiegen jeweils 1,3 Kilogramm. Im Test habe es damit 11 Minuten gedauert, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Mit normalem Besteck dauerte es nur 7. Die Produkte wurden auf einer Konferenz in Portugal vorgestellt. Ernährungsexperten sagten dem Guardian, das Prinzip könne durchaus funktionieren. Denn das Sättigungsgefühl setzt erst nach etwa 20 Minuten ein. Wenn man es also schafft, langsamer zu essen, dann isst man auch insgesamt weniger. Kritiker befürchten dagegen, der Wellenteller und das schwere Besteck könnten eher frustrieren, weil sie das Essen zu schwierig machen. Rap, das ist keine Sache nur für die Freizeit, sondern auch für die Uni. Das zeigt das Beispiel von Harvard-Student Obasi Shaw, der diese Woche seinen Abschluss macht. Als Abschlussarbeit hat er ein Rap-Album abgegeben und dafür im Fach Englisch die zweitbeste mögliche Note bekommen. Thematisch geht es unter anderem um die Probleme von Schwarzen in den USA. Wie die Harvard Gazette schreibt, haben in dem Fach schon öfter Studenten kreative Abschlussarbeiten abgegeben. Ein Rap-Album war aber noch nie dabei. Dabei wird Rap zu Unrecht nicht als Hochkultur angesehen, findet der Student. Er argumentiert, dass sich moderner Rap gar nicht so sehr von alter englischer Poesie unterscheidet.
Deutschlandfunk Nova.
Vor dem Brandenburger Tor in Berlin, da wird gerne gefeiert an Silvester oder nach gewonnenen Weltmeisterschaften. Und beim Evangelischen Kirchentag heute. Klingt ungewöhnlich, aber 70.000 haben sich heute Vormittag am Brandenburger Tor versammelt zu diesem Kirchentag. Es lag natürlich auch an den Teilnehmern. Sie wollten der Diskussion von Angela Merkel und Barack Obama zuhören.
I have to say, first of all, that not only do I love this city, but one of my favorite partners throughout my presidency is sitting next to me today. Chancellor Merkel has done outstanding work, not just here in Germany, but around the world.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert war für uns heute in Berlin am Brandenburger Tor dabei. Magdalena, war es eine Kuschelveranstaltung?
Also jein. Es wirkte aber tatsächlich wirklich sehr freundschaftlich und vertraut. Obama hat Merkel auch immer geduzt und beim Vornamen angesprochen. Ja, und ich musste auch gleich daran denken, dass wir wohl so ein respektvolles Verhältnis zwischen einem ehemaligen Staatschef und einer Regierungschefin wohl sehr, sehr lange nicht mehr so sehen werden. Aber die beiden haben natürlich auch über ernste Dinge gesprochen. Das etwas sperrige Motto hieß ja dieser Veranstaltung: engagiert Demokratie gestalten, zu Hause und in der Welt Verantwortung übernehmen. Ja, und deshalb war der Tenor auch am Ende von Obama: jeder kann etwas bewirken, macht das, was ihr gerne macht und hört nicht auf, euch zu interessieren. Und das war das auch, was am Ende bei den vielen jungen Besuchern übrig blieb.
Ich fand es sehr mutig, dass sie gesagt haben, dass jeder Einzelne einen Unterschied macht. Dass wenn sich jeder engagiert und sich für die Sachen einsetzt, die ihm wichtig sind, dass jeder auch auf so eine Art ein kleines Stück zumindest die Welt besser machen kann. Und wenn das jeder macht, dann wird die Welt als Ganzes auch besser.
Was nimmst du mit?
Den Ansporn, mich wieder selbst persönlich mehr zu engagieren und mich auch wieder mehr in Bewegung zu setzen und nicht der Welt ihren Lauf zu überlassen. Weil beide sehr sich dafür eingesetzt haben, sowohl Merkel als auch Obama, sich selber zu engagieren, wählen zu gehen, sich zu informieren und Teil dieser Welt, aktiver Teil dieser Welt zu sein und nicht einfach nur passiver Konsument zu sein.
Also ich war wirklich positiv überrascht von den Besuchern, viele so zwischen 15 und 25 und politisch total up to date und interessiert. Und tatsächlich hat Angela Merkel es auch geschafft, ihre ja oftmals so wenig emotionale Art heute über Bord zu werfen und spontan und witzig zu sein. Da wandte sich nämlich der Moderator Heinrich Bedford Strom, das ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, wandte sich an Obama, er saß aber selber direkt neben der Kanzlerin.
Jetzt möchte ich einfach mal fragen, wenn ich jetzt den jedenfalls lange Zeit mächtigsten Mann der Welt neben mir sitzen habe. In dieser Zeit haben die USA... Ja, klar. Es dauert immer einen Moment, bis die Übersetzung angekommen ist.
Nein. Ich habe so geguckt, weil neben Ihnen sitzt ja das erstmal ich.
Das lässt sich die Kanzlerin natürlich nicht nehmen. Der Applaus war groß. Also du merkst, es war wirklich eine eher lockere Atmosphäre heute am Brandenburger Tor.
Das Ganze ging ja 90 Minuten und in der letzten halben Stunde, da durften noch jüngere Leute Fragen stellen. Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse über Obama und Merkel?
Na ja, nicht wirklich, aber zumindest ist man den beiden irgendwie näher gekommen und es wirkte alles sehr persönlich und mal nicht so vorher einstudiert. Und Merkel hat auch nochmal ja klar Position zu ihrer Zuwanderungspolitik bezogen und diese klare Position kam tatsächlich auch gut an bei den Kirchentagsbesuchern.
Und Menschen fragen mich, warum kann das sein, wenn wir ein Rechtsstaat sind, wenn wir dann Gerichtsverfahren nochmal durchgeführt haben und immer wird gesagt, nein, wir müssen hier sagen, es gibt kein Recht, hier zu bleiben. Warum macht der Rechtsstaat dann eine Ausnahme nach der anderen? Und müssen wir nicht wirklich denen helfen, die auch unsere Hilfe wirklich brauchen? Und dafür haben wir Hunderttausende. Und dieses Dilemma auszuhalten und hier eine richtige Entscheidung zu treffen, das kann ich für mich nur so auflösen, dass ich sage, wir müssen jetzt schnell die Entscheidung treffen. Wir dürfen die Menschen, die keine Erlaubnis haben, hier zu sein, nicht erst in die Gemeinden schicken und mit Ehrenamtlern so viel Arbeit dort investieren und dann schneller nach Hause schicken. Das ist die bessere Variante.
Eine Nachfrage.
Ja, ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache.
Also ich finde auf jeden Fall gut, dass Merkel, auch wenn sie unbeliebt macht, dazu steht, dass sie nicht keine populistische Politikerin ist, auch wenn ich sie jetzt vielleicht nicht wählen würde, wenn ich wählen dürfte. Aber also was das angeht, ist ja dieser Streit mit der Obergrenze, gerade mit Seehofer und Merkel, auch immer was immer aktuell ist. Und ich hoffe da, dass sich Seehofer da nicht durchsetzen wird. Allgemein hoffe ich aber sehr oft, dass sich Seehofer nicht durchsetzen wird.
Ich finde, heute ist halt so klar geworden, dass es auch nur Menschen sind. Und ich fand das eigentlich ganz schön, weil man, ich finde, denen dadurch ein bisschen mehr Vertrauen schenken kann, weil es einfach sich ein bisschen verbunden anfühlt.
Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert hat am Brandenburger Tor Obama und Merkel dabei zugeschaut, wie sie sich lieb haben. Und die hatten ganz schön Terminkalender heute, oder? Zuerst Kirchentag in Berlin, dann Brüssel und es geht weiter zum G7-Gipfel nach Italien. Über den sprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Anke, gerade haben wir noch über den 0-Euro-Schein gesprochen. Jetzt geht es um 15 Millionen Euro hier in Deutschlandfunk Nova. Oder wie Cristiano Ronaldo, Spieler bei Real Madrid, sagen würde, ein halbes Jahresgehalt. 15 Millionen Euro.
Ne? Casual stuff, ne?
So viele Steuern soll Cristiano Ronaldo tatsächlich hinterzogen haben. Anke, bald könnte dieser Fall vor Gericht landen.
Die spanischen Steuerbehörden, die haben auf jeden Fall die Steuerakte von Cristiano Ronaldo an die Staatsanwaltschaft Madrid übergeben. Und die wird jetzt Ermittlungen aufnehmen. und dann entscheiden, ob es zur Anklage kommt. Und diese 15 Millionen Euro, die soll Cristiano Ronaldo zwischen 2011 und 2014 hinterzogen haben. Ein Sprecher von Cristiano Ronaldo hat betont, jetzt müssen wir sehr gut zuhören, Ronaldo habe zwar nicht alle Steuern bezahlt, aber niemals die Absicht gehabt, zu betrügen.
Ah.
Vielleicht ist es ihm durch. Wir wissen nicht, was da passiert ist.
Kann ich das auch als Argument nehmen? Also bei meinem Finanzamt weiß ich nicht.
Kommt auf den Anwalt an, ich weiß es nicht. Ronaldo selbst hat am Sonntag nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft mit Real dazu gesagt, ich bin kein Heiliger, aber ich bin auch nicht der Teufel. Das kann man auch einfach mal so als Satz im Raum wirken lassen. Ne? Kein Heiliger, aber auch nicht der Teufel. Erst gestern ist der wohl größte Rivale von Cristiano Ronaldo wegen Steuerbetrug aber schon verurteilt worden.
Lionel Messi.
Genau, der Superstar vom FC Barcelona. Der hatte ein bisschen über 4 Millionen Euro Steuern hinterzogen und ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Gegen das Urteil, da hat er Berufung eingelegt. Spaniens oberster Gerichtshof hat das Urteil aber gestern bestätigt. Dass Ronaldo, Messi und noch andere Spieler Steuern hinterzogen haben, das kam durch die Enthüllungsplattform Football Leaks raus. Ronaldo wäre in dem Zusammenhang der sechste Fußballer, gegen den nach den Leaks Anklage erhoben würde. Und auch im deutschen Fußball, da ist Steuerhinterziehung nichts unbedingt Neues. Uli Hoeneß, Präsident vom FC Bayern, war 2014 wegen Steuerhinterziehung von knapp 30 Millionen Euro zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Hoeneß selbst, der hatte Mitte Mai bei einer Veranstaltung in Liechtenstein noch gesagt, er hätte eigentlich freigesprochen werden müssen, denn schließlich hat er sich selbst angezeigt. Das lassen wir einfach mal so stehen.
Auch das lassen wir so stehen. 15 Millionen Euro Steuern soll Fußballer Cristiano Ronaldo hinterzogen haben. Die Staatsanwaltschaft Madrid ermittelt in dem Fall und entscheidet dann bald, ob Ronaldo auch angeklagt wird.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer von euch Fernweh hat, der sollte mal Taormina googeln und dann auf Bildersuche klicken. Römische Ruinen, blaues Meer im Hintergrund, der Vulkan Ätna, schwarz, manchmal mit einem weißen Gipfel aus Schnee. So sieht's in Taormina gerne mal aus auf Sizilien. Wobei, so gemütlich ist es da dieser Tage auch nicht. Genau da treffen sich nämlich ab morgen bis Samstag die G7, die wichtigsten 7 Industrienationen der westlichen Welt. Taormina bietet also eine sehr schöne Kulisse für dieses Treffen, über das Tassilo Forchheimer für uns, für Deutschlandfunk Nova jetzt berichtet. Tassilo, wie passt diese tolle Kulisse denn zu der Stimmung unter den Gipfelteilnehmern?
Das hängt ein bisschen von den Teilnehmern ab. Für die britische Premierministerin zum Beispiel ist diese paradiesische Umgebung sicher nicht das passende Umfeld. Nach dem Anschlag von Manchester hat sie auch schon angekündigt, dass sie früher wieder nach Hause reisen wird. Aus italienischer Perspektive ist es perfekt. Man kann Italien in seiner vollen Schönheit zeigen. Davon abgesehen gilt einfach die alte Regel in der Diplomatie, wenn sich die Leute wohlfühlen, dann gibt es im Zweifel die besseren Ergebnisse. Also Menschen, denen es gut geht, sind kompromissbereiter. Und wenn man es jetzt mit ein bisschen Distanz betrachtet, dann sind die Probleme der Welt hier auch nicht unsichtbar. Vor der Küste kreuzen große Kriegsschiffe, die afrikanische Küste, der Hunger dort ist nicht weit. Tagtäglich ertrinken Menschen im Mittelmeer. Also man kann sich hier auch mit den Problemen der Welt beschäftigen.
Jetzt setzen sich die Großen zusammen. Welche Ergebnisse sind zu erwarten?
Sehr gute Frage. Bei vergangenen G7-Gipfeln war das im Vorfeld leichter zu beantworten. Nach allem, was wir wissen, waren die Vorverhandlungen nicht einfach, sodass heute noch keiner weiß, ob es überhaupt substanzielle Ergebnisse geben wird. Früher war man sich einiger. Nur ein Beispiel. Der neue US-Präsident hat sich ja relativ stark gegen Freihandel ausgesprochen. Er ist eher für protektionistische Lösungen. Dabei gab es früher Einigkeit im G7-Kreis. Freihandel war das ultimative Gute im Grunde in diesem Kreis. Genauso Klimaschutzziele. Da war man schon weiter. Jetzt ist die große Frage, wird sich Trump da einspreizen? Fällt man möglicherweise hinter den alten Stand zurück? Der Hauptgrund für die Unsicherheit im Moment ist, es gibt einfach sehr viele neue Gesichter. Es gibt den neuen Kopf aus den USA, es gibt einen neuen Kopf aus Frankreich, aus Italien, Großbritannien. Und es wäre schon ein großer Erfolg, wenn die zu einem guten Miteinander kämen, sagen viele.
Wie fast immer rund um G7-Gipfel soll es auch diesmal wieder Proteste geben. Was kritisieren die Demonstranten konkret oder ist es generell einfach nur ein G7-Bashing?
Nein, es ist relativ konkret. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass die G7-Staaten nicht zu ihren Hilfszusagen für Afrika stehen. Dort droht eine gigantische Hungersnot. 30 Millionen Menschen sind wirklich von Hungersnöten bedroht im Moment dort. Und auch die G7-Staaten sowie viele andere reiche Länder auf der Welt stehen einfach nicht zu dem, was sie ursprünglich mal zugesagt haben an Hilfsleistungen. Das ist ein ganz konkreter Kritikpunkt. Genauso zum Beispiel die Tatsache, dass dieser Hunger in Afrika, die Fluchtbewegungen, die Migration natürlich viel mit den Kriegen dort zu tun haben. Und 6 der 7 G7-Staaten sind selbst Waffenlieferanten nach Afrika. Das sind so ganz konkrete Kritikpunkte.
Und bekommen die Gipfelteilnehmer überhaupt was mit von diesen Protesten oder sind die komplett abgeschirmt aus Sicherheitsgründen?
Die Staats- und Regierungschefs werden die Demonstranten kaum zu Gesicht bekommen. Es geht vom Flugplatz direkt per Hubschrauber nach Taormina. Das liegt wunderschön auf dem Berg oben wie eine uneinnehmbare Burg. Also direkte Kontakte wird es wohl nicht geben, aber über die Medien natürlich schon. Also sie werden mitbekommen, was sich da zu ihren Füßen abspielt, zumal die Hilfsorganisationen hier alle dick vertreten sind. Welthungerhilfe, UNICEF, World Vision, Oxfam, Greenpeace, alle sind hier mit Pressesprechern vor Ort. Das ist natürlich auch eine Chance, wenn die Weltpresse hier auf einem Haufen ist, dann nutzen diese Chance auch die Pressesprecher all der NGOs und der Hilfsorganisationen, die sich hier versammelt haben.
Tassilo Forchheimer in Deutschlandfunk Nova über den G7-Gipfel in Taormina.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Schweigeminute. Heute in Großbritannien. Die Menschen haben an die Opfer des Anschlags in Manchester erinnert. Nach einem Konzert von Ariana Grande hat ein Selbstmordattentäter viele mit in den Tod gerissen. Und die Ermittlungen zu diesem Täter und den möglichen Hintermännern gehen weiter. Friedbert Meurer ist unser Deutschlandfunk Nova-Reporter in London. Was ist jetzt heute noch Neues über den Attentäter rausgekommen?
Also vor allen Dingen versucht man herauszufinden, wo er sich aufgehalten hat, wen er kennt, wer mit ihm befreundet ist, wer mit ihm zu tun hat. Eine Spur, die sehr wichtig ist, führt nach Libyen. Da wohnten ja oder wohnen immer noch seine Eltern. Er war eine Woche vor dem Attentat in Libyen gewesen. Hat er da Kontakte zum IS gehabt? Es sieht ganz so aus. Neuerdings liegt jetzt auch ein Verdacht auf seinem Vater, auf seinem jüngeren Bruder, die beide in Libyen leben, jetzt verhaftet worden sind. Dann gibt es aber auch eine Reihe von Verhaftungen in Manchester selbst, mittlerweile 8 an der Zahl. Die Frage ist dann auch, wo wurde die Bombe hergestellt? Wer hat die Bombe hergestellt? Geschah das in Libyen oder geschah es zum Beispiel in Manchester? Das versucht man herauszukriegen.
Heute Nachmittag kam die Meldung, dass der Attentäter von Rache angetrieben sein könnte. Was steckt da dahinter?
Also da gibt es natürlich jetzt viele Spekulationen. Es gibt ein Interview von einem Freund, der meint, Salman Abedi habe Rache üben wollen am Mord an einem jungen Mann, der mutmaßlich von Rechtsradikalen in Manchester vor einem Jahr umgebracht worden ist. Vielleicht war es auch eine Messerstecherei zwischen 2 Jugendgangs. Da passt ein bisschen dazu, dass der Vater in Libyen seine beiden Söhne, die in Manchester lebten, unter anderem eben Salman, mal für eine Weile nach Libyen geholt hatte, weil es da Auseinandersetzungen in der Jugendgang gab oder mit einer Jugendgang. Das kann ein Grund sein. Die Schwester Salmans sagt, er wollte die Kinder rächen, die syrischen Kinder, die durch Bomben amerikanischer Flugzeuge gestorben sind. Alles Behauptungen, Spekulationen, wir wissen es nicht.
Jetzt gibt es aber auch diesen Streit zwischen Großbritannien und den USA, weil die Informationen zu früh weitergegeben haben, die US-Geheimdienste. Zumindest ist dort was durchgesickert. Was steckt hinter diesem Streit?
Also das fing am Dienstag schon an, als nämlich, es war so gegen 18 Uhr ungefähr, da tauchte der Name des Attentäters als erstes in US-amerikanischen Medien auf. Da lag eigentlich schon die Vermutung nahe, die US-Journalisten haben es irgendwie über Kanäle von ihren eigenen Geheimdiensten bekommen. Gestern Abend ging das weiter. Die New York Times hat Fotos abgebildet von Überresten dieses Sprengsatzes. Man sieht eine Metallhülse, eine kleine Metallhülse, blutbeschmiert. Man sieht einen Stofffetzen, gehörte offenbar zu dem Rucksack, in dem die Bombe war. Also die Briten finden das überhaupt nicht lustig, die Polizei findet es nicht lustig, die Innenministerin nicht, die Premierminister, alle beschweren sich. Wie kann das sein, dass die US-Geheimdienste das weitergeben und mit diesen Leaks die Ermittlungen hier gefährdet. Donald Trump, der US-Präsident, hat schon selbst dazu Stellung genommen, scheint auch ziemlich sauer zu sein, dass die Geheimdienste da nicht dicht halten.
Es wird immer viel über die Opfer gesprochen, die vielen Toten, aber es gibt ja auch viele, viele Schwerverletzte. Schweben da eigentlich immer noch einige in Lebensgefahr oder weiß man was, wie es denen geht?
Durchaus. Also es sind da ziemlich exakte Zahlen veröffentlicht worden. Wir gingen ja lange davon aus, es gab 60 Verletzte. Die Zahl hat sich jetzt verdoppelt auf fast 120. Von denen sind nicht mehr alle im Krankenhaus. 50 etwa konnten entlassen werden. Aber 20 schweben immerhin noch in Lebensgefahr. Also da kann leider noch das eine oder andere passieren. Die Queen war übrigens heute in Manchester gewesen, in einem Kinderkrankenhaus. Hat sich mit Kindern, Jugendlichen unterhalten, den Krankenschwestern zugesprochen, den Ärzten und sich für den Einsatz bedankt.
Jetzt ist es so, dass bei der Sicherheitslage in Großbritannien heute eine Meldung kam, dass offenbar mehrere Anschläge auch zuletzt verhindert worden sein sollen. Ist das jetzt so eine Beschwichtigung nach dem Motto, ja, wir haben halt schon einiges erreicht, aber nicht alles?
Also es gab heute zwei Meldungen, dass verdächtige Gegenstände gefunden wurden. Die wurden dann kontrolliert gesprengt. Scheint alles ganz harmlos gewesen zu sein. Das andere ist, dass in der Tat hier die Polizei schon vor längerer Zeit vor dem Attentat in Manchester gesagt hat, wir haben eine Reihe von Anschlägen verhindern können. Und es war offenbar auch so, dass in einigen Fällen es da Tipps aus muslimischen Gemeinden gegeben hat. Und daraufhin konnten dann die Polizei, der Geheimdienste aktiv werden. Deswegen sagen auch Sicherheitsexperten, es ist ganz wichtig, einen vertrauensvollen Kontakt zu den muslimischen Gemeinden aufzubauen. Denn wir brauchen deren Informationen, wir brauchen deren Zuarbeit.
Friedbert Meurer, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in London. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Danny Mathers ist ein US-Model. Unter anderem war sie Model für den Playboy. Und diese Danny Mathers hat sich vergangenes Jahr selbst einen Shitstorm beschert, weil sie in einem Fitnessstudio eine 70-jährige nackte Frau fotografiert hat. Und sie hat sich irgendwie über die Frau lustig gemacht. Zumindest hat man das aus ihrem Gesichtsausdruck gelesen, Anke. Jetzt ist sie wegen dieser Aktion tatsächlich verurteilt worden.
Ja, ein US-Gericht hat Danny Mathers wegen Verletzung der Privatsphäre zu einer Bewährungsstrafe von 3 Jahren und zu Sozialstunden verurteilt. Das Playmate, das muss jetzt 30 Tage lang Graffiti wegputzen. Letzten Juli hatte Danny Mathers das Foto eben auf Snapchat verbreitet und da hat sie ziemlich und zu Recht auch ziemlich viel Gegenwind für bekommen und sich dafür entschuldigt und unter anderem damals schon gesagt, sie weiß, dass Bodyshaming falsch ist. Ihr Anwalt hatte jetzt auch nochmal im Rahmen von diesem Prozess gesagt, wie leid es Danny Mathers tut. Mike Feuer, der Staatsanwalt von Los Angeles, der hat aber gesagt, dass Bodyshaming in Los Angeles nicht toleriert wird und dabei unter anderem auf die schwul-lesbische Community, Transgender und Menschen mit Behinderung verwiesen.
Ist auch immer doof, ne? Denken dann bei Snapchat, das Foto ist ja schnell wieder weg, aber irgendjemand hat einen Screenshot gemacht, ein neues Playmate hat eine Bewährungsstrafe bekommen, muss 30 Tage Graffitis wegputzen. Dazu wurde sie in den USA verurteilt, weil sie sich über eine ältere Frau lustig gemacht hat und das Ganze dann bei Snapchat verbreitet hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nicht erst seit Böhmis Gedicht ist die Stimmung zwischen der Türkei und Deutschland angespannt. Den Flüchtlingsdeal nimmt Erdogan als Druckmittel. Die abgesagten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland, die haben auch Stress gemacht. Und die Stimmung, die könnte jetzt noch schlechter werden wegen zweier Türken, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Die könnten für die Bundesregierung zu einem ziemlichen Problem werden, sagt auch Lena Kampf, die Geschichte zusammen mit Kollegen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert hat. Lena, was ist problematisch an diesen beiden türkischen Asylsuchenden?
Die beiden sind Soldaten, die seit dem Putsch im Juli 2016 ganz oben auf der Fahndungsliste der Türkei stehen, denn sie sollen nach Angaben der türkischen Regierung am Putsch beteiligt gewesen sein. Es handelt sich dabei um einen Oberst und Oberstleutnant und die sind in der letzten Woche aus Griechenland nach Frankfurt gekommen. Sie hatten gefälschte Papiere dabei und haben bei der Kontrolle durch die Bundespolizei dann direkt gesagt, dass sie quasi most wanted sind und Asyl beantragt. Der eine wird durch Aussagen seiner Frau belastet, die hat sie in Haft gemacht nach dem Putsch. Und laut türkischer Presse hat sie ausgesagt, dass er an dem Tag des Putsches sehr nervös gewesen sei und dass er dann später gesagt habe, er habe quasi einen Befehl von ganz oben, von Prediger Gülen, bekommen. Abgesehen davon, dass man überhaupt nicht weiß, unter welchen Bedingungen so diese Aussage zustande gekommen ist, da im Gefängnis, stellt das Deutschland vor eine Herausforderung, weil man natürlich unter keinen Umständen den Eindruck erwecken will, mutmaßliche Putschisten zu decken. Die Türkei ist immer noch ein NATO-Staat und ein Militärputsch ist ein Militärputsch.
Jetzt ist es ja nicht nur so, Putschisten, sondern wenn sie dann auch noch Gülen-Anhänger sind, gelten sie ja in der Türkei quasi als Terroristen und deswegen jetzt eben auch dieses Problem. Was bedeutet das denn für die Bundesregierung und ihre Beziehungen zur Türkei?
Naja, türkische Politiker haben sich ja wiederholt sehr, sehr kritisch geäußert und Deutschland davor gewarnt, Diplomaten und ehemaligen NATO-Soldaten Asyl zu geben. Das seien quasi Staatsfeinde und eine Anerkennung sei Verrat. Es haben bis dato 437 Diplomaten, Soldaten und ehemalige Staatsdiener und ihre Familien Asyl beantragt in Deutschland. Und Anfang Mai gab es die ersten Anerkennungen, also positive Bescheide. Bislang hat es allerdings große Zweifel daran gegeben, dass darunter tatsächlich Putschisten sind. Das könnte jetzt halt bei diesen Männern anders sein.
Aber diese mehreren hundert, die bereits einen Asylantrag gestellt haben, die du gerade erwähnt hast, hat die Türkei nicht an denen auch Interesse? Warum stechen diese beiden besonders heraus?
Bei denjenigen, die bisher Asyl beantragt haben, handelt es sich meistens um Leute, die ohnehin schon im Land waren. Also Diplomaten bei der Botschaft in Deutschland, bei Soldaten, die über die NATO in Deutschland stationiert waren. Und da ist es relativ klar, dass die eigentlich nicht in den Putsch involviert sein können. Also die waren einfach nicht vor Ort, als der Putsch passiert ist. Das ist bei diesen Männern jetzt anders. Die stehen eben ganz oben auf der Fahndungsliste der Türkei. Somit hat man ja zumindest irgendwie so ein paar Indizien, dass sie, wie auch immer, da beteiligt gewesen sein können.
Was glaubst du, wie diese Geschichte weitergeht?
In Brüssel treffen sich ja heute Erdogan und Merkel am Rande des NATO-Gipfels. Und dabei wird es auf jeden Fall um das Besuchsverbot bei den deutschen Soldaten auf der Basis Incirlik gehen und möglicherweise auch um den Oberst und diesen Oberstleutnant. Sollte die Türkei ein Auslieferungsersuchen für die beiden Militärs stellen, wird das natürlich von deutschen Gerichten geprüft. Und die werden auch irgendwie sicherstellen, dass die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet sein muss in der Türkei. Und da merkt man, dass die Bundesregierung zumindest irgendwie bei diesem politischen Verfahren große Zweifel hat. Denn schon am Abend des Verfassungsreferendums hat ja Erdogan angekündigt, dass er bald über die Todesstrafe oder die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen will. Und unter solchen Vorzeichen wird eine Auslieferung kaum noch möglich sein.
Lena Kampf vom Rechercheteam des WDR in Deutschlandfunk Nova. Zwei Asylanträge von Türken in Deutschland könnten zu weiterer schlechter Stimmung zwischen den beiden Ländern führen.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Flamingos sind bekannt für ihr rosa Gefieder und dafür, dass sie immer auf einem Bein stehen. Aber warum machen sie das eigentlich? Weil Flamingos öfter von einem Bein auf das andere wechseln, haben Forscher schon gemutmaßt, dass die Vögel so ihre Muskeln entlasten. Eine andere Theorie, wenn nur ein Fuß im Wasser steht, verlieren sie weniger Körperwärme. Biologen aus Atlanta in den USA schreiben aber jetzt im Fachmagazin Biology Letters, auf einem Bein stehen ist für Flamingos einfach am entspanntesten. Denn die Vögel verlagern ihr Gewicht so, dass ihr Standbein genau unter dem Körperschwerpunkt liegt. Deshalb verbrauchen sie im einbeinigen Stand so gut wie keine Energie. Untersucht haben die Forscher das an lebenden und an toten Vögeln. Dabei kam raus, dass selbst tote Flamingos auf einem Bein stehen bleiben, auf zwei Beinen dagegen nicht. Das zeigt, dass die Muskeln im zweibeinigen Stand mehr zu arbeiten haben. Die Forscher sagen, damit sei jetzt geklärt, wie Flamingos es schaffen, so stabil auf einem Bein zu stehen. Wo und wann sie es tun, müsse noch genauer untersucht werden. Wer Nachrichten alleine liest, ist eher bereit zu checken, ob sie auch stimmen. Das legt eine Studie der Columbia-Universität in New York nahe. Dort haben Wissenschaftler untersucht, welchen Aufwand Menschen bereit sind zu betreiben, um Fakten nachzuprüfen. Sie haben mit 200 Menschen, die alle etwa 36 Jahre alt waren, Experimente gemacht. Die Probanden sollten Nachrichtenartikel lesen und danach, je nachdem, wie sie sich fühlten, bestimmte Aufgaben erfüllen. Dabei kam heraus, dass sie sich weniger um einen Faktencheck bemühten, wenn andere Menschen dabei waren, sei es auch nur in einem sozialen Netzwerk wie Facebook. Die Forscher schreiben im Fachmagazin PNAS, dass ihre Experimente zwar nicht eindeutig belegen, warum das so war, sie vermuten aber zwei Gründe. Zum einen ganz allgemein das sogenannte Social Loafing, übersetzt etwa Bummeln in der Gegenwart anderer, und zum anderen, dass sie sich beobachtet fühlten und Angst hatten, gegen soziale Normen zu verstoßen. Um schnell zu reagieren, schaltet unser Gehirn schon mal auf Beschleunigung. Schon länger ist bekannt, dass Menschen und Tiere Bewegungen vorhersehen und so schneller Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel, wenn ein Surfer blitzschnell entscheidet, ob und wie er eine Welle nimmt. Oder wenn ein Ball auf uns zufliegt und wir uns wegducken. Im Fachmagazin Nature Communications berichten Forscher, dass unser Gehirn dabei gewissermaßen vorspult. Die Forscher haben 29 Testpersonen Sequenzen mit Punkten vorgespielt, einmal die gesamte Sequenz, einmal nur den Anfang. Scans zeigten bei beiden Malen die gleichen Muster. Wenn nur der Anfang gezeigt wurde, liefen die allerdings beschleunigt ab. Das Gehirn schaltete dann sozusagen auf Autovervollständigung. Die Forscher sagen, dass genau das der Grund sein könnte, warum wir so schnell entscheiden können, wenn Bewegungen für uns erwartbar sind.
Deutschlandfunk Nova.
Der Anschlag beim Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena am Montagabend hat mit Manchester eine ganz besondere englische Stadt getroffen. Vielleicht nicht die hübscheste und die hipste. Manchester ist aber die Stadt, die wie fast keine andere für Musik, für Vielfalt, für Szene, für Popkultur steht. Viele wichtige englische Bands kommen von dort und kamen von dort. Anke van der Weyer, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Wieso ist Manchester so eine tolle Stadt geworden?
Manchester war im 19. Jahrhundert ein super wichtiger Wirtschaftsstandort. Es war das Zentrum der Textilindustrie. Aber spätestens so in den 1950er Jahren ist das alles total in sich zusammengebrochen. Manchester war wirtschaftlich total am Ende. Das war dann aber die quasi perfekte Voraussetzung für Rebellion und für Kreativität.
Okay, fangen wir mal an mit den wichtigen Musikern aus Manchester.
Eine ganz, ganz wichtige Band aus Manchester ist Joy Division. Love Will Tear Us Apart Again, ja. Den Song kennen wir heute immer noch alle. Joy Division haben sich 1976 gegründet, nachdem die bei einem Konzert von den Sex Pistols waren. Die Band, die gab es nur verhältnismäßig kurz. Denn 1980, da hat sich Sänger Ian Curtis umgebracht. Die übrigen Bandmitglieder, die haben danach als New Order weitergemacht und die sind mit Unterbrechungen auch bis heute musikalisch aktiv.
Wer ist noch wichtig für die Musik in Manchester?
Als Joy Division sich gerade in New Order umbenannt hatten quasi, da haben Anfang der 80er Jahre The Smiths losgelegt. Panic. Hört man heute immer mal wieder in der Indie-Disco. Die Band um Sänger Morrissey, die gab es von 1982 bis 1987. Seitdem macht Morrissey Solo-Musik, spielt immer noch relativ große Konzerte und er äußert sich auch immer wieder öffentlichkeitswirksam zu Themen wie Vegetarismus und jetzt auch zum Anschlag in Manchester. Auf Facebook, da hat er sich darüber ausgelassen, dass Politiker wie die britische Premierministerin Theresa May in einer kugelsicheren Blase leben und er hat auch noch die Einwanderungspolitik kritisiert dann.
Okay, wie waren die Reaktionen darauf?
Einige Fans, die finden es gut, was Morrissey schreibt. Die haben gesagt, endlich mal jemand, der Eier hat. Andere finden das richtig, richtig kacke, nennen ihn unter anderem einen Wanker und werfen Morrissey unter anderem Rassismus vor. Morrissey und seine Äußerungen hin oder her. The Smiths sind eine der wichtigsten Indie-Bands überhaupt. Manche sagen sogar, die sind wichtiger als die Beatles. Und The Smiths haben mit ihrer Musik den Britpop der 90er Jahre total mit beeinflusst. Und da wurde eine andere Band aus Manchester riesig.
Oasis.
Die sind in den 90ern zu einer der größten Britpop-Bands überhaupt geworden. Ja, und die Fäden der Brüder Liam und Noel Gallagher, die sind auch heute noch amüsant. Und der Song, den wir gerade noch hören, Don't Look Back in Anger, der wurde auch heute spontan nach einer Schweigeminute in Manchester angestimmt. Es gibt aber nicht nur Gitarren, die für Manchester stehen.
Okay, sondern was noch?
Einer der bekanntesten Clubs in Manchester war Ende der 80er, Anfang der 90er, das Hacienda. Der Laden, der war einer der ersten Läden für Hausmusik in Europa. Ja, da sind Leute wirklich hingeflogen, um da feiern zu gehen. Madonna hatte da einen ihrer ersten Auftritte. Acid House wurde durch das Hacienda in Europa in den 80ern mit DJs wie Paul Oakenfold groß. Und da ging quasi wirklich alles durch die wenigen Restriktionen. Und dass da alles ging, wurden da allerdings auch sehr, sehr viele Drogen genommen. Die erste Person in Großbritannien, die an den Folgen von Ecstasy gestorben ist, die hatte vorher da im Hacienda gefeiert. 1997 hat der Laden zugemacht, allerdings nicht wegen Sicherheitsmängeln, sondern vor allen Dingen wegen finanziellen Problemen.
Manchester, der Ort des Anschlags bei einem Konzert von Ariana Grande, ist nicht nur für seine Fußballteams bekannt, sondern auch eine Stadt, die für Musik, für Popkultur total wichtig ist, in der tolle Menschen leben. Ein paar Beispiele hatte Anke van der Weyer aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir kommen anscheinend nicht ohne ihn aus, liebe Anke.
Es Sorry.
Ist unglaublich.
Ja, es
wir
tut
versuchen
uns ein bisschen
mal,
leid, aber es ist auch ein ja. bisschen immer ein neues What the fuck.
Das stimmt. Wir versuchen mal einen Tag nicht über Trump zu reden und vor allen Dingen nicht über seine peinlichen Geschichten, die er auf der Weltbühne immer wieder abliefert. Er ist ja gerade unterwegs. Große Auslandsreise, ist heute in Brüssel gewesen. Die vergangenen Tage waren auch schon so mit Volksschaften, mit Memes, die wir gesehen haben, beim Papst oder auch in Saudi-Arabien. Jetzt heute mal wieder ein Video, das unter anderem Jan Böhmermann vorhin geteilt hat. Und wir sehen da folgende sehr peinliche Szene.
Ja, Donald Trump geht mit mehreren
Staats- und Regierungschefs, NATO-Leuten.
Ja. Wir wissen nicht, wo sie hingehen. Sie gehen aber und Donald Trump ist nicht Front Row, ja. Findet er aber gar nicht so gut scheinbar. Ja. Wir wissen nicht, wie er es fand, auf jeden Fall. Geht er ziemlich straight von so, sagen wir mal, zweieinhalbte Reihe ganz nach vorne, schiebt dabei auch noch so ein, zwei Leute an die Seite und dann, ne?
Ja, aber so richtig grob, ne? Nach dem Motto, hallo, ich bin Trump,
na,
lass mich durch.
Man könnte auch sagen, richtig, also der hat einfach so, ja, der hat, glaube ich, einfach richtig dicke Eier, der stellt überhaupt nicht das in Frage. Also das ist, das kommt so natürlich, das kommt so, ja. als wäre das Normalste der Welt. Also
das ist für ihn das Normalste
genau,
der Welt.
Genau, das ist für ihn das Normalste der Welt, das ist bemerkenswert.
Und wir sehen also, Stoltenberg läuft vorweg. Stoltenberg ist ja selbst schon ein relativ großer Mann. Und wenn man sich die Bilder von dem NATO-Treffen, von dem NATO-Gipfel anschaut, viele Staats- und Regierungschefs sind eher kleinere Menschen. Und Trump ist eigentlich einer der Größten. Das heißt, eigentlich kann er auch in zweiter oder in dritter Reihe stehen. Er wird trotzdem
aber
gesehen. Aber das
nicht.
Kann er nicht verknuspern. Das geht natürlich nicht. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Böhmi hat es geteilt. Seinem Twitter-Account, da findet ihr es auf jeden Fall. Trump schiebt andere Politiker beiseite und sagt, hallo, ich bin's, lass mich durch. Das war die Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz an diesem Donnerstagabend. Genießt den Vatertag oder was auch immer ihr heute macht. Vielleicht habt ihr ein langes Wochenende. Anke van der Weyer
wir
und
haben
Ralf Günther.
Keins. Haben wir keins. Kommen morgen nochmal.
Aber ist nicht schlimm, wir haben ein gutes Leben. Sagen Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.